Pünktlichkeit ist die Höflichkeit der Könige. Warum? Weil die Könige sich bewusst waren, sie sind Vorbild. Und wenn sie nicht pünktlich sind, dann denkt da jeder, naja, wozu soll ich eigentlich pünktlich sein? Ja?
Frühstück mit Bier. Serviert mit Gasser Naturgold, alkoholfrei.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frühstück mit Bier. Heute wurden wir von unseren Eltern hergeschickt, damit wir es endlich lernen.
Genau, wir sind in Wien in einer der wohl ehrwürdigsten Institutionen der Stadt, wenn nicht sogar des Landes. Die Spanische Hofreitschule ist gegenüber. Es gibt kaum eine Institution, die sich so lange und so ehrwürdig gehalten hat wie die Tanzschule Ellmeier und Thomas Schäfer-Ellmeier. Schön, dass Sie bei uns sind.
Dankeschön, ich habe mich auch ziemlich lang schon gehalten.
Ja. Sie haben schon viele Tanzstunden abgehalten in Ihrem Leben.
Ja, sehr viele, passiv und aktiv. Ich habe schon mit 18, 19, 20 war ich schon Assistent bei meinem Großvater, während ich studiert habe in Wien, weil ich ja an sich zwar aus Wien komme, aber in Vorarlberg hauptsächlich aufgewachsen und zur Schule gegangen bin.
Das wäre jetzt sehr vorteilhaft. In Vorarlberg.
Momentan und ist noch, ja, aber das schwankt ja immer hin und her. Jetzt haben sie schon das Laibachtal, ist auch schon abgesperrt dort. Also ist momentan schon.
Wir haben ein kühles Blondes am Tisch stehen.
Jawohl,
und
das tut gut.
Würden sagen, wir stoßen
mal an.
Cheers.
Jawohl,
cheers. Wir sitzen natürlich Corona-konform weit genug auseinander, dass sich das Anstoßen nicht ausgeht.
Und es ist ein alkoholfreies Bierchen. Trinken Sie gerne mal ein Bierchen, Herr Thomas Schäfer?
Ja, ich trinke sogar sehr gern Bier.
Ja. Und das lässt sich Bier mit der Etikette gut vereinbaren oder hat das damit überhaupt
nichts zu tun? Das ist eine Sache, natürlich mit der Etikette prinzipiell ja, aber Bier gehört zu den Getränken, die bei einem großen Diner, bei einem wirklich formellen Essen nicht bei Tisch zum Essen getrunken wird. Das könnte vorher zum Aperitif getrunken werden oder anschließend vielleicht nach dem Nachtisch oder sowas oder zum Käse, aber zum Anstoßen zum Beispiel nicht, da gehört ein Weingetränk streng genommen dazu. Aber bei all diesen Regeln ist es ja so, dass man die kennen sollte und sich dann bewusst sein sollte, wann man sie wirklich brechen darf und wann nicht.
Und dürfte man dann nach dem Bier wieder einen Wein und dann wieder ein Bier trinken oder geht das gar nicht?
Man sagt eigentlich Bier auf Wein, das lass sein, gibt ja diesen Spruch, aber das hat jetzt mit Etikette, glaube ich, nichts zu tun. Das ist eher die Frage, ob man das gesundheitlich durchsteht. Man kommt wahrscheinlich auf die Anzahl von Bieren und Weinen an, die man verträgt.
Also da gibt es keine Regel dazu?
Von mir aus jedenfalls nicht. Es gibt ja die Regel, dass man mit Bier nicht anstoßen darf.
Ah,
ja, das ist eine interessante Regel, weil...
Die kennen wir gar nicht.
Genau, die kennt man vor allen Dingen in Bayern auch überhaupt nicht, wo man ja sogar so ein Ritual hat mit dem Anstoßen, das angeblich sicherstellen soll, dass der andere kein Gift im...
Genau, dass er Schluck überschwappt.
Ja, also das sind so Feinheiten, lokale Feinheiten.
Aber warum sollte man, darf man nicht anstoßen oder wie macht man es dann? Einfach
man darf,
mit Entfernung.
Im Prinzip ist das Anstoßen ja eh so eine umstrittene Geschichte. Aber man sollte streng genommen nur mit Getränken, die mit Wein bezeichnet werden, anstoßen. Das ist also dann eben vom Rotwein, Weißwein bis zum Uhudler und auch natürlich ein Portwein und Sherry. Alles, was irgendwie Weintraube zur Basis hat, aber eben Alkohol auch drinnen hat. In Wirklichkeit natürlich wissen wir alle, stoßen wir an auch mit Wasser und allen möglichen Dingen, weil es ja irgendwie so eine nette Geste ist, die vielleicht jetzt noch, nachdem man sich nicht mehr umarmen darf und busseln darf und nur noch auf Distanz, vielleicht noch so mit ausgestrecktem Arm irgendwo noch möglich ist momentan.
Herr Ellmeier, Sie haben ja ein unglaubliches Wissen an Etikette und an Umgangsformen. Woher kommt es, woher haben Sie persönlich das alles gelernt?
Ich bin natürlich aufgewachsen in dieser Familie schon und das war bei uns schon immer so ein, von klein auf haben wir da sehr viel immer mitgekriegt, auch zum Beispiel, was wahrscheinlich den wenigsten Kindern heutzutage noch geläufig ist, dass man mit 6, 7 Jahren einer Dame die Hand küsst unter Umständen, wenn die zu Besuch kommt und man sich nicht schnell genug verstecken konnte. Aber man kriegt halt damit so ein bisschen eine Routine. Und das ist halt etwas, was man dann eben allgemein wissen hat. So, ich brauche einen Schluck Bier.
Kommt das heute noch an? Also dieses Handküssen, kann man das in Gesellschaften noch machen oder wirkt es schon fast aus einer anderen Zeit?
Es ist halt immer bei all diesen Dingen die Frage, in welchem Umfeld, mit welcher Gesellschaft. Ja, wenn ich auf irgendeiner Skihütte mit Handkuss, wird wahrscheinlich ein bisschen skurril sein. Aber dafür sind andere Dinge wieder umgekehrt skurril. Also es ist wirklich wie bei der Kleidung auch. Ja, wenn ich auf den Berg gehe, werde ich mir nicht ein Smoking anziehen. Und wenn ich aber auf einen Ball gehe, werde ich dort nicht in Jeans mit Pullover hingehen. Mhm. Es ist einfach, dass man halt der Umgebung entsprechend versucht, sich zu verhalten, was ja nicht immer einfach ist, weil natürlich die verschiedenen Regeln auch nicht überall dieselben sind. Ja, also ich nehme an, es gibt ziemlich einiges, was Lokalkolorit auch in Oberösterreich ist zum Beispiel, was man im Burgenland vielleicht nicht kennt oder ganz was anderes in Vorarlberg wieder ist. Also das wissen wir ja schon in Europa. Jetzt haben wir die Globalisierung auch noch. Und da wissen wir natürlich, dass da vollkommen unterschiedliche Regeln auf der Welt gibt und in den verschiedenen Kulturen. Und da ist es ja auch an sich skurril, dass wir davon ausgehen, dass man sich, wir sagen ja, do in Rome as the Romans do, dass wir erwarten von jemandem, der von irgendeiner anderen Kultur kommt, dass er sich, wenn er nach Österreich kommt, zu benehmen weiß. Dass der also genau weiß, wie man da in die Augen schauen und Händedruck und all die Geschichten. Und das ist natürlich ein völliger Irrglaube, aber das ist bei uns tief verwurzelt. Ja, wenn Sie, ich war ja sehr häufig früher in meinem früheren Leben als Industriemanager, war ich ja oft in Japan. Mhm. Die haben zum Beispiel die viel logischere Auffassung, jemand, der von einem anderen Land kommt, kann ja nicht wissen, was sich bei uns gehört. Mhm. Und deswegen hat man dort eigentlich Narrenfreiheit. Und ich habe dort unglaublich viele Fauxpas begangen, wie Nase putzen und lauter so Dinge, die man dort gar nicht tun darf. Mhm. Aber das hat man mir überhaupt nie übel genommen. Während wir natürlich einem Japaner wahrscheinlich übel nehmen würden, wenn er uns beim Begrüßen nicht in die Augen schaut, was dort nämlich nicht sich gehört. Mhm. Oder eben Händedruck und all die Dinge sind ursprünglich dort ja verpönt gewesen. Nur gibt's halt dort diese Globalisierung.
Und ändern sich da jetzt diese Traditionen und die Umgangsformen auch in solchen Ländern? Ich habe nämlich witzigerweise auch gleich eine der ersten drei Fragen quasi, die asiatischen Umgangsformen. Da gibt es ja auch noch immer die Saga, dass quasi Rülpsen nach dem Essen oder während dem Essen eine Umgangsform ist, um zu zeigen, dass es einem schmeckt, dass die Visitenkarte wird, bevor man sich quasi begrüßt, ausgetauscht und solche Sachen. Genau. Kennen Sie das alles und ändern Sie diese Bräuche auch im asiatischen Raum?
Nein, das glaube ich nicht, dass die sich ändern. Im Gegenteil, ich glaube, dass der asiatische Raum, wobei der natürlich auch sehr unterschiedlich ist, ja China, Indien, das sind ja lauter ganz unterschiedliche Kulturen, aber dass die sogar immer stärker Einfluss haben werden auf die Umgangsformen. Ja. Wir sind jetzt beim Thema, da kann ich Ihnen den ganzen Tag darüber erzählen, weil das natürlich ganz fundamental ist für die Kommunikation, für die Vermeidung von Missverständnissen unter den Kulturen. Und als ich noch in dieser Industrie da 4-mal im Jahr um die Welt herum geflogen bin, war unsere europäische Kultur die weitgehend maßgebende. Die internationale Business-Etikett sieht man schon an der Kleidung und man hat sich in fast allen Ländern, wussten die in die Augen schauen, die internationalen Manager und so und Händedruck und all die Dinge. Aber das kommt daher, dass man natürlich nach so einem internationalen Kodex gesucht hat, genau wie nach einer Weltsprache. Das ist ja nichts anderes. Man versucht, sich zu verständigen. Und wenn ich weiß, wenn mir jemand nicht in die Augen schaut, ist das Höflichkeit und nicht Respektlosigkeit, dann kann ich damit umgehen. Mhm. Wenn ich das nicht weiß, für uns ist das doch ganz komisch, wenn wir mit jemandem reden, der schaut die ganze Zeit auf den Boden oder irgendwo hin. Das ist aber in Japan zum Beispiel so üblich. Mhm. Ich wurde einmal einem Prinzen aus dem japanischen Kaiserhaus vorgestellt und da hat er die ganze Zeit auf den Boden geschaut. Und ich denke mir, was ist los? Ist der irgendwie, hat er irgendwas oder so? Und dann habe ich mich also erkundigt, das ist halt höflich.
Ja.
Ja. Das gibt ja auch manche Tiere, denen man nicht in die Augen schauen sollte, weil die dann auch sich irgendwie da nicht geschätzt oder also angegriffen fühlen. Das ist halt bei verschiedenen menschlichen Kulturen auch, es gibt ja ganz, ganz unterschiedliche Signale und Sitten und Gebräuche.
Und wie ist es, wenn Sie jetzt jemanden treffen und diese Person, sei es im asiatischen Raum oder auch hier in Europa bei uns, und der hält sich überhaupt nicht von vornherein an diese Sitten, an diese Umgangsformen, sind Sie dann auch jemand, der dann gleich sagt, so gehört sich das eigentlich nicht? Maßregeln Sie da? Oder sagen Sie, ich akzeptiere auch, wenn jemand völlig von der Norm weg ist?
Naja, es kommt natürlich, akzeptieren ist gut gesagt. Also wenn ich einen Auftrag habe, jemanden was beizubringen in einem Benimmseminar oder sowas, dann werde ich natürlich das unbedingt ansprechen und versuchen auch zu erklären, warum eigentlich ich versuche meistens auch immer die Hintergründe gleich mit zu erklären, damit man das auch verstehen kann und also gibt ja für die meisten Regeln irgendeinen Hintergrund, warum das historisch entstanden ist. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel in ein Lokal gehe und ich sehe da Leute, die furchtbare Tischsitten haben, gehe ich natürlich nicht hin und sage, Moment einmal.
Schade, das hätte ich mir eigentlich so vorgestellt, dass die da gleich Maßregeln und sagen, Entschuldigung, so geht das aber nicht.
Da hätte ich viel zu tun. Ja, das kann man sich leider nicht antun. Und es sind natürlich viele Dinge, wie ich schon einmal angetönt habe, im Fluss. Mhm. Ja, das ist auch speziell durch dieses Corona jetzt natürlich unglaublich vieles in Bewegung geraten. Wer weiß, ob das mit Bussi Bussi und so weiter wieder kommt. Ja,
der Bundespräsident, ich habe vor kurzem ein Video gesehen, begrüßt mittlerweile alle quasi mit betend gefalteten Händen, ja, und einer Verbeugung, das ja eigentlich auch tiefer vom Asiatischen kommt.
Asiatisch,
und unser Bundespräsident begrüßt seine Gäste jetzt mittlerweile alle nur noch so. Also ja, es vermischt sich.
Naja, es ist im Prinzip, sucht man irgendeine Form, dem anderen zu vermitteln, seine Wertschätzung, seinen Respekt, ohne eben diesen Eindruck zu bekommen. Ja? Mhm. Und der Händedruck hat natürlich Vor- und Nachteile. Der Nachteil ist ganz klar, man kann sich anstecken. Man ist einfach gefährdet, das wissen wir schon lange. Es ist ja nicht ohne Grund, glaube ich, dass wir heuer überhaupt fast keine Grippekranken haben, weil wir eben so auf solche Dinge geachtet haben und immer noch achten. Und das ist sicher ein Problem. Andererseits ist der Händedruck etwas, was wir immer wieder nutzen konnten, zumindest wahrscheinlich auch wieder nutzen werden, nehme ich schon an, um Kontakte herzustellen. Wenn Sie mit jemandem sprechen, sagen wir mal, Sie stehen irgendwo in einer Schlange, in der Kantine oder irgend sowas und versuchen Smalltalk zu machen, was ich immer empfehle, weil das sollte man üben, damit man es auch im Ernstfall dann beherrscht, dann ist das ganz nett, wenn Sie so zu dem sagen, heute gibt's auf der Speisekarte Zwiebelsuppe oder irgend sowas. Da werden wir ja ordentlich mirsteln oder irgendwas Nettes, so einfach um ein Gespräch anzufangen. Also das heißt, eine Feststellung ist mein Tipp, wenn man ein Gespräch mit fremden Leuten anfangen möchte. Wenn man einfach Smalltalk üben will, also so einfach eine Feststellung, Zwiebelsuppe oder was immer man heute zum Mittagessen in der Kantine bekommt, hat man zwar so eine Gesprächsbasis geschaffen, aber wenn Sie sich umdrehen und dem Menschen, der da mit Ihnen, den Sie da eigentlich, mit dem Sie sprechen, Sie einfach sagen, übrigens Thomas Schäfer-Ellmeier, und kriegen einen Händedruck von ihm, haben sie eine ganz andere Verbindung.
Mhm. Ja.
Ich sage immer, das überbrückt die Kluft zwischen zwei Menschen. Und die fehlt uns momentan, diese Verbindung. Ja, und wir haben auch einen Eindruck, hat der kalte Hände, verschwitzte. Das ist einfach, man hat mehr Eindruck von der anderen Person. Und das fehlt momentan und, glaube ich, wird auch wieder kommen.
Was ist so Ihre Lieblingsetikette? Oder gibt es irgendeine Geste, wo Sie sagen, das dürfte auf keinen Fall verloren gehen?
Das dürfte auf keinen Fall. Also, es sind halt Dinge, was soll man da sagen? In der Blickkontakt ist, glaube ich, etwas, was wir wirklich brauchen, weil man sonst immer das Gefühl hat, hört der eigentlich zu, auch Leute, die eine Sonnenbrille aufhaben, weiß man auch nicht, interessiert das denen eigentlich, was ich gerade erzähle?
Das stimmt.
Bei uns ist das sehr stark.
Mhm.
Ja, in Asien ist es halt völlig anders. Und weil Sie vorhin erwähnt haben, ob das mit dem Schlürfen und Rülpsen und so weiter, das ist tatsächlich nach wie vor so. Sie können das selber checken, ob ich da die Wahrheit sage. Wenn Sie frühstücken gehen in einem japanischen Hotel, also wo es Frühstück gibt, momentan gibt es ja nirgends ein Frühstück, aber zum Beispiel im Grand Hotel hier ist ein ganz fantastisches japanisches Restaurant und sehr viele japanische Gäste normalerweise. Und da hört man in der Früh das Essen, also schlürfen vor allen Dingen.
Stimmt mir spannend vor, da sollte man wohl mal ein Frühstück mit Bier genießen dort in dem Restaurant.
Ich das in Japan angewöhnen müssen, wirklich.
Ja.
Das ist eine ganz ähnliche Sache, wenn Sie Miso-Suppe essen, schmeckt die einfach viel besser, wenn Sie die mit Luft.
So ähnlich wie bei uns beim Wein auch,
genau,
oder? Der Wein wird ja auch mit Luft.
Genau, ja. Genau das Gleiche.
Kandiert.
Wenn Sie mit Luft, auch wenn Sie den Wein kosten, also bei einer Weinverkostung, haben Sie auch Luft, die Sie mit einziehen und womit der Geschmack ganz anders durchkommt. Und das sind halt so Dinge, die es bei uns, früher hat es ja auch das mit dem Rülpsen und so weiter gegeben, gibt ja berühmte Aussagen von Martin Luther, so ähnliche Dinge, dass es einem nicht geschmeckt hat, wenn man eben weder...
Ja.
Weder das eine noch das andere.
Warum rülpset und furztet ja nicht?
Genau.
Hat das ja nicht geschmeckt? Um das noch zur Vollständigkeitshalber zu führen.
Herr Elmer, wir haben es jetzt kurz angesprochen, was Ihre Lieblingsbenimmregel ist, der Augenkontakt, haben Sie gesagt. Aber was würden Sie sagen, so bei uns in Österreich, was sind so die wichtigsten drei Benimmregeln, die wirklich jeder können muss? Was ist so Standard, wo Sie sagen, okay, da kann ich weder beim Bauern vom hintersten Tal nicht wegschauen oder auch beim Bundespräsidenten, was muss jeder quasi beherzigen?
Da kann man eigentlich nur sagen, das Grüßen.
Mhm.
Also das ist sicher ein Punkt, denn das müsste jedem auch ein Anliegen sein, finde ich. Und das wird natürlich, je größer eine Stadt ist, umso mehr verschwindet das logischerweise.
Grüßen Sie jeden Menschen auf der Straße?
Nein, natürlich nicht. Und man grüßt. Also bei mir ist ja eine Ausnahmesituation, weil hier in Wien im Umfeld mich sehr viele Leute kennen und grüßen. Ja. Und auch bei mir ist es wirklich komplett Ausnahme. Wenn mich jemand so anschaut, dann grüße meistens ich, weil ich mir denke,
der kennt Sie.
Oder er überlegt sich, ist er das oder ist er es nicht?
Ja.
Ja, das kommt schon vor. Aber das ist ein Punkt. Das Grüßen ist sicher ein wichtiger Punkt. Man kann kaum sagen, die Tischmanieren, obwohl ich die für sehr wichtig halte.
Aber die sind
halt unterschiedlich.
Was sind so Basistischmanieren in Österreich, wenn wir jetzt nur von Österreich ausgehen?
Also ganz wichtig, das stimmt, da haben Sie jetzt einen wichtigen Punkt. Geschlossener Mund, nicht reden, wenn man noch etwas im Mund hat.
Mhm.
Und auch darauf Rücksicht nehmen, dass andere Menschen auch nicht reden. Dass, wenn ich jetzt eine Frage stelle, dann muss ich halt warten, bis der andere aufgegessen hat oder runtergeschluckt hat. Und das wäre also bei Tischmanieren ein ganz wichtiger Punkt. Natürlich, dass man das Messer nicht abschlägt und solche Dinge. Das ist also bei Tischmanieren, gibt's da einige Feinheiten sozusagen.
Ja. Wie schaut's mit dem Handy am Tisch aus? Wir haben jetzt das Handy da liegen. Das ist ja was jetzt erst vor kurzem quasi zu den Etiketten gekommen ist. Darf man das Handy bei Tisch irgendwie benutzen oder gar nicht?
Prinzipiell gar nicht, würde ich sehr empfehlen. dass man auch einmal seine Ruhe hat. Weil ich erlebe das zum Beispiel, wenn wir auf Urlaub irgendwo sind, beim Frühstück im Hotel, dass die ganze Familie oft hereinkommt und schon so zum Frühstückstisch hingeht, mhm, und dann während dem Essen auch die ganze Zeit irgendwas, alle vier oder fünf, wer das ist, an dem Handy. Und das ist natürlich meiner Meinung nach wirklich ein Fauxpas, das gehört sich nicht. Aber es kann natürlich andererseits schon nötig sein, dass man erreichbar ist, auch wenn man wo eingeladen ist und zu einem Abendessen, weil zum Beispiel zu Hause ein neuer Babysitter oder, mhm, der normale Babysitter ist, aber die halt auch die Eltern erreichen können sollte. Nur wenn man dann das Handy abnehmen muss, dann sollte man eben vom Tisch weggehen und, mhm, das Gespräch nicht bei Tisch auch noch führen, sodass, mhm, alle gestört werden dabei.
Das mit dem Grüßen, das hat mich daran erinnert, wir haben auch mal mit dem Landeshauptmann von Niederösterreich, Ex-Landeshauptmann, Herrn Erwin Beul gesprochen, ja, und er hat auch gemeint, das Wichtigste in seiner ganzen politischen Laufbahn ist das Grüßen. Ja, also das ist eigentlich was ganz, was die Basis eigentlich von unserem Zusammenleben.
Also ich bin ja aus einem kleinen ländlichen Dorf in Oberösterreich und bin quasi in einem Gasthaus groß geworden. Und meine Mama und auch die Oma und auch die Tante und alle haben quasi vorm Hinausgehen aus dem Raum immer gesagt zu uns Kinder, sagt's Pfirti, sagt's Grüßti, sagt's Danke und sagt's Bitte.
Ja.
Das war quasi ja ein Dogma, das uns mit eingeprägt worden ist, schon als Kindern.
Ja, und das tut man halt nicht von Geburt aus automatisch.
Ja.
Das sind Dinge, die muss man halt lernen und sich angewöhnen, das stimmt, ganz bestimmt. Ja. Mhm. Und das ist ja auch der Grund, glaube ich, oder einer der Gründe für Erfolg, den Sie auch anpeilen,
ja,
dass man eben beliebt ist bei anderen Menschen, dass man denen die Wertschätzung auch zeigt, die man hat, dass man sie wahrnimmt. Und ich erlebe ja immer wieder, dass auch junge Leute so einfach an mir vorbeigehen in irgendeinem Dorf. Und wenn ich dann irgendwas sage, guten Morgen oder sowas, dann schauen die mich so an und grüßen auch.
Mhm.
Oder sie schauen weg und rennen schnell weg, weil das irgendwie nicht angenehm finden, dass sie jetzt grüßen sollten. Aber das sind Dinge, die man sich schon mehr angewöhnen sollte. Ich wohne hier in Wien zum Beispiel in einem ziemlich großen Wohnblock. Und das Schlimme ist, dass man oft nicht einmal weiß, wer auf dem gleichen Stock wohnt. Aber wenigstens grüßen sollte man sich dann schon, wenn man da auf dem Gang sich begegnet. Ja, das ist halt diese Anonymität in einer großen Stadt, wobei Wien ja nicht einmal so groß ist, aber ist halt in jeder größeren Stadt so, ne? Auch in Dornbirn, wo ich ja lange aufgewachsen bin, das hat man auch nicht jeden gegrüßt.
Naja, sehr klar.
Wie ist das so, wenn man in einen Raum reinkommt und da sind schon zum Beispiel 20 Personen auf einer langen Tafel,
ja,
würde man dann jeden Einzelnen begrüßen mit Handschlag oder würde man einfach kurz sagen, hallo?
Das ist eine gute Frage.
Ja. Das ist immer ein bisschen eine Überwindung, weil man genau hält ja auch die ganzen Gespräche auf, wenn man jeden Einzelnen begrüßt.
Das ist eben genau, das ist jetzt, da geht's um das Allerwichtigste, das ist eben Taktgefühl, Einfühlungsvermögen, was tue ich in der jeweiligen Situation. Man kann da ja keine allgemeingültige Regel machen. Wenn Sie hereinkommen und jeder erwartet sich, dass Sie jetzt jeden Einzelnen begrüßen, dann werden die sich... dann ist das nicht für die so positiv, wenn sie dann nur so machen und sich irgendwo hinsetzen.
Mhm.
Wenn aber jetzt dort schon ein Meeting läuft zum Beispiel, dann kann ich nicht jetzt hingehen und alle da einzeln begrüßen und das ganze Thema wieder auseinanderreißen, sondern dann mache ich nur, Entschuldigung, ich bin im Stau oder irgendwas oder war eh schon angekündigt, dass ich später kommen kann nur und setze mich schnell hin. Das ist wirklich... Eine Gefühlssache. Ich bin dafür, dass man, wenn man wohin geht, möglichst halt alle begrüßt in einer kleineren Gruppe. Wenn da 300 Leute sind, geht's natürlich nicht, aber möglichst die alle einzeln begrüßt und auch sich wieder von ihnen verabschiedet. Aber es gibt natürlich viele Situationen, wo das nicht angebracht ist. Das muss man schon sagen.
Wir begrüßen euch einfach zwischendurch noch einmal.
Ja, hallo nochmal und bedanken uns bei unserem Werbepartner Casumo.com, ein österreichischer Wettanbieter, wo man zum Beispiel jetzt auf die Spiele der Euro wetten kann.
Yeah, wer glaubst du wird Europameister?
Ja, natürlich Österreich.
Ja, ich wette auf Österreich. Wir haben euch gleich einen 10€ Freiwettgutschein in unsere Shownotes kopiert. Einfach den Link klicken, vorbeischauen auf Casumo.com und ja, mit guter Etikette und viel Stil auf Österreich wetten.
Ich glaube, die Quote wird passen.
Die Quote wird passen. Viel Spaß beim Wetten. Kommen wir zu einer wichtigen Etikette, die in unserem Leben, wir sind ja jetzt seit 10 Jahren oder seit 11 Jahren gemeinsam unterwegs, die immer wieder zur Diskussion führt.
Jetzt bin ich aber gespannt.
Ja, wir haben ja eingangs gesagt, unsere Eltern haben uns geschickt, um etwas zu lernen. Ich glaube, mein Kollege Karl kann eigentlich nur in einem Bereich noch wirklich, wirklich was lernen, nämlich der Pünktlichkeit. Ja. Wie sieht's da bei Ihnen aus? Sagen Sie, das erwarten Sie, das ist eine Grundeinstellung, dass man pünktlich ist? Oder darf man einmal 10, die akademische Viertelstunde, darf man die einmal ausnutzen?
Also, jetzt stehe ich am Pranger.
Ja, wenn ich jetzt den Experten da habe, muss ich das schon einmal ansprechen.
Ich muss leider sagen, Pünktlichkeit halte ich für extrem wichtig.
Mhm, und, ich auch.
Und das ist halt etwas, was man aber sagen muss, viele sich nicht bewusst sind, wie wichtig sowas ist. Ja, ich war bei, also immer wieder erlebe ich ja so Sachen, dass sehr wichtige Leute glauben, sie müssen ja nicht pünktlich sein. Man weiß, sie können nicht so sich da noch mit belasten und so weiter. Aber es gibt nicht umsonst diesen Spruch, Pünktlichkeit ist die Höflichkeit der Könige. Warum? Weil die Könige sich bewusst waren, sie sind Vorbild. Und wenn sie nicht pünktlich sind, dann denkt da jeder, naja, wozu soll ich eigentlich pünktlich sein? Ja? Und ich habe einmal ein Seminar begonnen, mit jungen, gerade frisch von der Uni, Akademikern, da habe ich oft bei Firmen solche Einführungsseminare in der Corporate Identity für irgendein Unternehmen. Und dann sind wir zu dem Thema gekommen, eben in den 4 verschiedenen Hierarchieebenen, wie wichtig dort eben Umgangsformen sind. Und dann sage ich zu denen, ja, und was glauben Sie, ist das für Ihren Generaldirektor auch wichtig? Und dann kam so, naja, eigentlich, der ist eh schon, was, der muss sich dann immer drum kümmern. Sage ich, na gut, dann kann der Generaldirektor also davon ausgehen, dass alle seine Mitarbeiter sich besser benehmen als er. Das ist natürlich ein Trugschluss, glaube ich.
Spannend.
Weil er ist Vorbild. Und ich habe da oft schon solche Diskussionen gehabt, weil Pünktlichkeit signalisiert ja verschiedene Dinge. Oder sagen wir mal, erstens Verlässlichkeit. Zweitens Kompetenz. Man hat die Sachen im Griff. Drittens Respekt.
Wertschätzung, ja.
Wertschätzung, Interesse, Ordnung, auch Planungsmotivation. Und das sind lauter wirklich ganz wichtige Elemente, die man da hat. Weil wenn Sie das jetzt umdrehen...
Ich werde immer kleiner.
Wir sind nicht der Erste. Wenn Sie das jetzt alles umdrehen... Unzuverlässig, respektlos, inkompetent, planlos. Ja.
meine zweiten Vornamen.
Ich sehe schon, die Rolle des Königs und des Hofnarrs ist bei uns ganz eindeutig verteilt.
Aber Herr Elmer, Sie motivieren mich auf jeden Fall mit dieser Aussage.
Trösten Sie sich, ich habe x-mal solche Sachen erlebt. Also einmal zum Beispiel habe ich einen Impulsvortrag gehalten vor dem ganzen Vorstand und erste Ebene, also ganze Führungsriege von einem großen Unternehmen. Und da war auch Pünktlichkeit. Und ich habe das eben auch so dargestellt, noch dazu mit so einem Flipchart und so weiter. Und der Generaldirektor saß so vorne in der Mitte und ist immer kleiner und kleiner. Die ganzen Mitarbeiter haben immer mehr gestrahlt. Kommt er zu mir in der Pause und sagt, wenn ich immer pünktlich bin, dann kann ich 3 Meetings weniger pro Tag schaffen. Sag ich. Aber wissen Sie, wie viel Zeit Sie verschwenden dadurch, dass da lauter Leute auf Sie warten und das Image noch dazu? Ja? Mhm. Ich weiß nicht, ob ihm das beeindruckt hat.
Aber der ist ja so der Unpünktliche. Ich glaube es zumindest, also von meiner Aussicht aus, will ja nicht unpünktlich sein. Er, also es ist oft so, dass ich mir die Zeit einfach falsch einplane und dann ja versehentlich unpünktlich bin.
Du hattest ja auch nur 36 Jahre Zeit, die Zeit zu lernen. Aber wenn es schon an den Basisdingen scheitert,
es ist nie zu spät.
In der Mitte von Frühstück mit Bier kommt immer der Frühstück mit Bier Bierwagen.
Der Frühstück mit Bier Bierwagen.
Der liefert uns nochmal quasi frisches Bier. Wir stoßen nochmal über die Weite an, trinken noch einen Schluck.
Wunderbar, ist ja in Bayern zum Beispiel sehr ein Nahrungsmittel.
Genau. Und der Frühstück mit Bierwagen, das ist so die Unterbrechung, wo man über Jugendsünden, Rauschgeschichten, über irgendwas Lustiges, die erste große Liebe, einen Fauxpas. Jetzt möchten wir das natürlich wissen, was ist dem Herrn Thomas Schäfer-Ehlmeier mal passiert? Muss ich sagen, okay, das war mal eine lustige Geschichte.
Okay. Gibt so etwas?
Also lustig war, ist eigentlich nichts davon, weil ich mich immer noch ärgere, wenn mir sowas passiert. Aber ja, was soll man sagen? Wo soll man sich jetzt outen? Ich habe ein Problem, dass ich sehr oft bei Einladungen nicht genau lese, was da eigentlich passiert. Und da gab es eine Einladung vom WWF, also dem Worldwide Fund for Nature, den ich ja auch unterstütze. Und das war eine Einladung nach Ilmitz, dort haben die so ein Naturreservat. Ich habe 7 Jahre in Afrika gelebt und wenn ich Naturreservat höre, was zieht man da an?
Ranger-Outfit.
So ungefähr, ja. Noch dazu, was wahnsinnig heiß, das war 2003, der heißeste Sommer weit und breit und das Burgenland ist eh schon sehr heiß.
Kurze Hose.
In Ilmitz, was mache ich, wenn ich also afrikanisch, ja, also ich fahre dorthin. Habe irgendwelche Jeans oder was angehabt, jedenfalls steige ich aus dem Auto aus, habe zufällig, dort gibt's so ein schönes Holzgebäude vom WWF und da hatten die so einen roten Teppich da hingelegt und ich finde dort gleich daneben einen Parkplatz, steige aus und die erste Dame vom WWF kommt auf mich zu und sagt, Herr Ehlmeier, ich denke mal, was ist los, was hatten die? Ich habe also mein Auto geparkt, gehe hinein. War das ein Riesenjubiläum mit Ministern und allen möglichen Präsidenten. Damals war der Herr Pechlaner, noch Dr. Pechlaner, der Präsident vom WWF. Die Barbara Stöckl hat das moderiert. Es waren also
und Sie kommen
in Schieß. Und ich war, also es war so eine Sommerhose, also weil es wirklich heiß war. Jeans sind ja auch nicht so kühl. Mhm. Aber halt richtig so afrikanisch gekleidet. Wo ich das gemerkt habe, habe ich mich dann gleich hinten unter die Ranger gesessen. Niemanden mehr begrüßt.
Ich stelle mir das vor mit so einem Safari-Hut.
Fast unsichtbar. Ja. Na, und dann haben die, also war es so heiß dort drin, Sie können sich das nicht vorstellen, weil da waren die ganzen Fernsehteams mit den Scheinwerfern noch dazu. Die Barbara Stöckl hat sich offensichtlich Sorgen gemacht, ob die älteren Herren das durchstehen in Krawatte und Anzug. Mhm. Bei diesem Fest, wollen sie nicht das Sakko ablegen. Keiner hat das Sakko abgelegt, bis dann die Kameras abgeschaltet waren. Und das war also, wo ich extrem underdressed war.
Okay.
Wahnsinn, eine schöne Geschichte. Liebe Ehlmeier, da hätte ich auch noch anschließend eine Frage. Gibt es den Herrn Ehlmeier auch mal, wie er einen Burger isst und ein Bier trinkt und vielleicht mit Sonnenbrille beim Mäcki sitzt oder so?
Also mit Burger bin ich eher auf Kriegsfuß, wie man den ordentlich, ich bin wirklich kein Burger-Fan. Also beim Mäcki war ich schon oft, ja, aber dann esse ich meistens so Chicken McNuggets oder solche Sachen. Schon lang nicht mehr eigentlich. Ja.
Aber wäre das für Ihren Ruf und den Ruf der Familie und der Tanzschule, für den Namen auch irgendwie schädlich, wenn es plötzlich da jetzt von Ihnen in der Jogginghose ein Foto beim Mäcki am Sonntag mit der Sonnenbrille gibt und der Paparazzi fotografiert also, Sie da?
Das kann mir nicht passieren, weil ich das sicher nie mache. Aber ich okay. mache das sicher nicht wegen einem Paparazzo, sondern wegen, weil ich das einfach nicht mag.
Okay, ja.
Also Jogginghose finde ich ja sowas Unattraktives. Das ist zwar wahrscheinlich bequem, aber gehört also nicht meins.
Da gibt es ja den berühmten Ausspruch von Karl Lagerfeld, wer eine Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren.
Ja, ja. Gut, mein, das sind so Sachen. Ich habe einmal, kann mich gut erinnern, in einem Wiener Vorort eine Trainerin abgeholt. Wir sind dann zu einem Seminar gefahren ins Burgenland, aber das hat damit nichts zu tun. Ich bin dort längere Zeit gestanden vor einem Billa und habe den in der Früh so um 7:30 den Hausfrauen zugeschaut, wie die in der Jogginghose mit High Heels einkaufen gegangen sind. Das gibt's auch.
Ja, spannend. Helme, was für mich noch sehr spannend darstellt, ist, ich verbinde, wenn ich an Tanzen denke, um jetzt mal von der Etikette ein bisschen auf das Tanzen zu kommen, ich verbinde mit Tanzen Rhythmus, Feuer, Lebendigkeit, also wirklich so, ja, auch die afrikanischen Rhythmen. Für mich ist Musik und Tanz sehr lebendig. Und gleichzeitig verkörpern sie natürlich in Anzug und einer sehr traditionellen Tanzschule ein sehr geordnetes, strukturiertes Bild. Ich will nicht sagen steif, aber natürlich sehr, sehr, ja, eine gute Haltung dabei. Passt das zusammen? Kann Tanzen beides sein? Ist für Sie auch Tanzen beides dieser Welten?
Unbedingt, ja. Also das eine ist ja unser Gesellschaftstanz, also englischer Ausdruck ist ja Ballroom Dancing. Und das kommt natürlich mehr aus den daher, dass man sich ja mit dieser engen Tanzhaltung ganz anders bewegt, als wenn man eben frei tanzt, also ohne Handicap, wie ich gern sage. Mhm. Da hat man natürlich nicht darauf Rücksicht zu nehmen. Das heißt, wenn ich mit einem Partner oder einer Partnerin tanze, dann muss das ja koordiniert sein. Mhm. Und deshalb sind ja auch diese Benimmregeln dabei so wichtig, weil man so nahe kommt man sich ja sonst praktisch nicht. Und dass man da ein bisschen diese Kommunikation beherrscht und weiß, was sich gehört, ist da besonders wichtig, glaube ich. Und deswegen hat das ja schon mein Großvater so diese besondere Verknüpfung da gepflegt, die ja an sich ist das eher nichts Neues gewesen. Das hat ja immer schon gegeben. Lustigerweise schon im alten Ägypten haben die Zeremonienmeister gleichzeitig auch die Etikette, also die Tänze und Etikette, das war immer irgendwie so verbunden. Mhm. Und diese Tänze, die wir jetzt tanzen, die hat es ja früher eigentlich lange Zeit nicht, also der Wiener Walzer war ja verpönt. Mhm. Ja, das ist ja dann erst 1770, als Josef II., der hat ja viel das so aufgewirbelt, der hat ja auf einmal das Publikum auch zu einigen Hofburgbällen eingelassen und mit dem Volk ist dann eben dieser Volkstanz eigentlich auch hoffähig und salonfähig geworden. Und deswegen kann man nicht sagen, das war immer so, ja, weil die Tänze, die früher, diese höfischen Tänze, da ist ja ein typisches Beispiel dafür die Quadrille, die wir noch jetzt, die jetzt wieder sehr, sehr en vogue ist, auch wenn sie beim Opernball haben sie ja die Publikumsquadrille erlebt. Mhm. Und das sind Tänze, die natürlich ganz anders getanzt werden, wo man also nicht so eng beieinander ist, sondern also wenn man Platz hat.
Am Opernball nicht.
Beim Opernball geht's noch. Wenn Sie beim Philharmonikerball oder sowas, da ist wirklich voll bei der Quadrille. Also da tanzen die Leute sogar die Treppen hinauf und das ist wirklich. Und das sind eben Tänze, das ist ein Teil, den es früher natürlich nicht so gegeben hat. Das war viel strikter, also viel mehr
Disziplin auch.
Oder? Disziplin und auch Kunst und auch Partnerwechsel. Mhm. Ja, Sie haben ja bei diesen höfischen Tänzen oft die Partner, auch bei der Quadrille wird es ja auch ein bisschen noch in der sechsten Tour vor allen Dingen, dass man da die Damen wechselt und
der
so weiter.
Damenraub,
genau. Und das sind Dinge, die heute, die bei den Tänzen, die wir jetzt meistens unterrichten, das sind ja hauptsächlich Tänze. Der Tango ist erst Anfang des 20. Jahrhunderts nach Europa gekommen und auch davor nicht wahnsinnig viel älter gewesen schon. Und die ganzen anderen, also ob das jetzt Cha-Cha, Rumba, Samba, Foxtrot, sind lauter Tänze, die sehr viel später, der English Waltz zum Beispiel auch, ist eine Mischung aus Boston und Wiener Walzer. Das sind lauter Tänze des 20. Jahrhunderts. Mhm. Und die sind halt eher immer ein Teamwork zwischen zwei Partnern und da kommt es halt viel mehr darauf an, dass ich mich mit dem anderen abstimme und deswegen kann man sich auch nicht so ausgelassen benehmen wie, mhm. wie bei irgendwas anderem. Aber wenn es jetzt Rumba zum Beispiel oder Salsa, das sind ja schon rhythmisch, also sehr Tänze, die
mit Feuer
und viel Spannung, ja, und sind aber trotzdem natürlich auch ganz klare Rituale haben.
Mhm. Und es ist ja auch wichtig, dass die Herren führen ja beim Tanzen.
Beim Gesellschaftstanz auf jeden Fall, ja, zumindest in der Theorie.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Na, ich hatte ja selber das Vergnügen, ich war 10 Jahre lang Tanzlehrer in der Tanzschule Horn.
Auch das war,
schöne
ja.
Grüße, falls die beiden.
Jetzt outet das ich
auch ja.
zuhören.
Danke, ja.
Da war immer so ein magischer Moment, dieser erste Moment, wenn die Burschen, die jungen Buben, das erste Mal die Damen zum Tanzen aufgefordert haben. Ja. Wie sehen Sie das generell, diese Tanzfreude? Ist die noch vorhanden bei der Jugend? Steigen die Zahlen der jungen Schüler, die sich anmelden?
Also bei uns, ich zeige Ihnen nachher unten ein Foto, ist es ja so, dass sich die Leute um 5 in der Früh anstellen, damit sie noch einen Platz kriegen.
Wow, ja.
Am ersten Tag, bevor wir mit der Anmeldung beginnen. Es geht dort, wir sind halt eine Jugendtanzschule in erster Linie. Und die Jugend schätzt, in Wien ist es einfach unglaublich, wie die Jugend das schätzt. Natürlich nicht die gesamte Wiener Jugend, sondern bestimmte Kreise und Familien, wo das uralte Tradition schon ist. Und zum Beispiel nur, wir durften ja ganz kleine Gruppen im Herbst anmelden. Und dann haben sich die Schüler nur angemeldet. Sie haben damals schon gewusst, es gibt bestimmt kein Elmerer-Kränzchen im nächsten Fasching. Und haben sich nur angemeldet, wenn sie das Elmerer-Kränzchen dann trotzdem 22 eröffnen dürfen, obwohl sie jetzt 21 den Kurs belegen. Das mussten wir ihnen also versprechen.
Wahnsinn.
Oder zum Beispiel der Jahresbericht in einigen Schulen, Theresianum zum Beispiel, da steht, das coolste Ereignis des Jahres war das Elmerer-Kränzchen. Mhm. Und wir haben ja mit diesen 640 jungen Leuten, das war ja das Maximum, da habe ich noch gar nicht zu Ende erzählt, wie wir das dann geschafft haben. Wir haben ja 200 nicht aufgenommen, weil wir beim Vortanzen dann gesagt haben, wir müssen halt irgendwo doch limitieren und das wird dann sonst langsam zu viel. Also die normalen Bälle in der Hofburg haben so 120 Paare, ist schon sehr viel. Und wir haben eben beim Offiziersball, weil der Tanzlehrer von uns, der Peter Leitner, der dann die Choreografie einstudiert und geleitet hat, beim Offiziersball und beim Elmerer-Kränzchen, also beim Offiziersball habe ich ihn eingeführt, damit er das von mir übernimmt und beim Elmerer-Kränzchen muss jemand anderer die Eröffnung leiten, weil ich mich um die Ehrengäste und all die Sachen kümmern muss. Und da hat er zu mir gesagt, 604, das schaffen wir nie. Dann sage ich, warten wir mal ab. Wir haben die Walzerformation, die beim Offiziersball auftritt. Die sind dort aufgetreten, ich glaube mit 16 Paaren. Und dann habe ich zu denen gesagt, und jetzt stellt euch 10 Paare nebeneinander und Walzer tanzen. Und das ging wunderbar. Und daraufhin haben wir dann 10 Kolonnen gehabt. Ne?
Wahnsinn.
10 Kolonnen.
Das ist schon viel, ja.
Das ist ordentlich. Lieber Herr Elmer, Sie waren ja auch 8 Jahre lang bei Dancing Stars dabei, 8 Staffeln lang.
10.
10 sogar.
10.
10 sogar, ja.
Naja, 10 Staffeln bei Dancing Stars. Wer ist Ihnen da noch besonders in Erinnerung? Wer war denn der schlechteste Dancer?
Das wäre jetzt sehr unfair.
Sie haben ja den Stefan Petzner nicht mehr mitbekommen.
Den habe ich nicht mitbekommen. Nein, ich weiß auch nicht, ob der so schlecht war oder nicht. Nein, es gab natürlich immer wieder Leute, die nicht so gut waren. Aber ich habe ja auch immer das gesagt, das ist ja unglaublich, dass sich jemand traut, da auf dieses Parkett, man muss sich vorstellen, wenn Sie Tanzlehrer sind, für uns wäre das schon heikel, sich da hinzustellen. Aber jemand, der überhaupt keine Ahnung hat davon, was absolut jetzt auf ihn zukommt. Ja, und es gab ja nicht einen einzigen, ob er nun Spitzensportler, Fußballer oder sonst was, der nicht verletzt war. Die sind ja mit Tapes überall und Schmerzspritzen und also unglaublich, was sich da abgespielt hat, weil das Training ist beinhart. Mhm. Weil natürlich die Profis wollen ja siegen, im Grunde genommen, wurscht wie. Und wenn dann der Promi das nicht gibt, Also der Matt Schuh hat erzählt, dass die Kelly soll ihn ja gebissen haben sogar.
Wahnsinn.
Ja, da geht's ziemlich brutal zu. Das sind halt Turniertänzer und Turniertanz ist schon.
Die wollen gewinnen.
Ja, und das ist Spitzensport. Ja, und die sind das gewöhnt. Andere Bandagen.
Apropos Spitzensport, wer war denn vielleicht, weiß nicht, ob Sie darüber reden dürfen, aber wer war denn im Hause Ellmeier so schon Tanzschüler? Was gibt's da für Namen, wo Sie sagen, die sind heute vielleicht bekannt in Funk und Fernsehen? Ja, also, gibt's da irgendwen ganz besonders Großen, an den Sie sich immer erinnern werden?
Naja, sagen wir mal Politiker, können Sie sagen, von Kreisky über Franitzky über Feiermann und so weiter, lauter, die später mal Kanzler wurden.
Also wenn man Bundeskanzler werden möchte, sollte man binnen einen Tanzkurs absolvieren.
Kann nicht schaden, aber zum Beispiel unser jetziger Bundeskanzler war nicht bei uns.
Okay.
Vielleicht
kommt er noch.
Ich habe immer gedacht, dass er, ich glaube, das mag er nicht so sehr, die Bälle und die Sachen, aber ich habe wirklich gedacht, er wäre bei uns gewesen. Und dann hat sogar einer meiner Tanzlehrer behauptet, dass er bei ihm einen Ball eröffnet, das hat überhaupt nicht gestimmt. Mhm. Aber es geht ja nicht unbedingt darum, dass man also die Bälle eröffnet. Machen wir das zu, ja, das ist wirklich. Das Handy habe ich erst seit ein paar Tagen und offenbar habe ich jetzt in der Geschwindigkeit nicht kapiert, wie man das abdreht. Das ist unglaublich.
Kein Problem. Das also, heißt, er war dann doch nicht da, der Herr Kurz. Sie haben nachgeschaut.
Nein, er war nicht da, aber eben viele andere, natürlich auch Busseck und Schüssel und so weiter. Also das war sehr viele Politiker und sehr viele andere bekannte Persönlichkeiten auch. Also es ist so, dass wenn ich irgendwo hinkomme, meistens gleich so und so viele Leute sagen, naja, wir waren auch beim Ellmeier. Ich habe neulich einen Vortrag gehalten. Dann sagt die, wer war denn hier alles beim Ellmeier? Das waren 30% von den Zuhörern waren beim Ellmeier.
Und haben Sie schon mal irgendwie, gerade Opernball, haben wir ja natürlich auch immer Hollywood-Gäste, ganz bekannte Persönlichkeiten. Haben Sie da irgendwie vorher schon mal einspringen müssen als Tanzlehrer, um irgendwie noch jemandem kurz vor dem Opernball ein paar Schritte beizubringen?
Also ich habe ziemlich vielen Gästen vom Spurg, Bauermeister.
Vom Herrn Lugner, der war übrigens auch schon Gast bei Frühstück mit Bier.
Ah ja, und der ist ja Ellmeier Schüler. Mhm. Und der hat mich ab und zu gebeten, dass ich seinen Stars da noch ein bisschen Walzer beibringe.
Ja. Ja.
Und wie war das so?
Das meistens sehr, sehr gut. Also ich kann mich erinnern, natürlich, weil Sie vorher gesagt haben, führen, diese Frauen, die sind halt oft sehr, sehr dominant gewöhnt und haben sich dann furchtbar gewundert, dass sie mich nicht führen können beim Walzer. Aber das haben sie sehr, sehr schnell aufgegeben.
Was mich noch interessiert, Sie haben es vorhin schon angesprochen, Sie waren ein Top-Manager.
Aber ich war Manager.
Aber Sie waren da schon in sehr großen Unternehmen, Konzerne, ich glaube, ne? Chemie und Stahlerzeugung, Metalle.
Metall, ja.
Und hatten da wirklich einen guten Job und wären wahrscheinlich heute in der Top-Top-Ebene.
Na, heute wäre ich schon längst in Pension.
Oder in Pension, ja. Aber war das damals, 1987, war das damals ein Thema, dass Sie die Tanzschule übernehmen? Haben Sie da gehadert mit sich oder haben Sie gesagt, die Chance kann ich mir nicht entgehen lassen?
Ja, das war eher so, genau. Ursprünglich war das nie mein Plan, muss ich schon ehrlich sagen. Mir hat das auch sehr viel Spaß gemacht, also dieser Job da international unterwegs zu sein und es war ein toller Erfolg, wenn wir von Erfolg reden. Und ich habe dann aber nach langen Gesprächen mit meinen Eltern und verschiedenen Überlegungen eigentlich aus dem Grund mich entschlossen, das zu machen, weil es halt einfach einzigartig ist. Mhm. Es gibt diese Wiener Balltradition ja wirklich auf der ganzen Welt praktisch nicht mehr. Und es gibt überhaupt nirgends eine Tanzschule wie diese hier. Ja. Das ist einfach ganz ein anderes Thema. Und das habe ich halt gefunden, ist wirklich sowas Schönes, dass ich mich dafür einsetzen möchte. Für mich war es nicht einfach, weil ich ja kein Turniertänzer war. Ich habe zwar 2 Jahre lang hier als Assistent so während dem Studium gejobbt und habe immer wahnsinnig gern getanzt, das muss man schon sagen, aber nicht irgendwie ganz fantastisch das gepflegt. Ich habe dann aber, damit ich eben auch ein bisschen mitreden kann, mich in Köln damals, habe ich nicht nur einen Tanzkurs belegt, sondern auch noch mich da zusätzlich trainieren lassen. Also ich war dann natürlich schon so weit, dass ich gut mitreden konnte zumindest, aber noch kein Tanzlehrer. Und habe eigentlich noch nicht so richtig gewusst, soll ich dann wirklich die Ausbildung machen oder zu Ende machen oder nicht, und habe dann eben gefunden, ich sollte schon, und habe es dann auch getan, ja.
Und bis heute nicht bereut?
Na, überhaupt nicht bereut. Und vor allen Dingen, man weiß ja auch nicht, was dort geworden wäre. Also der Konzern ist natürlich deutlich gewachsen, riesig geworden. Das war damals die FIAC-Gruppe und heute ist es E.ON. Mhm. Und die haben natürlich, es hat sich vieles dort komplett verändert.
Aber da hätten Sie vermutlich auch einen Spitzenposten bekommen.
Ja, kann gut sein. Also ich meine, ich war ja im Aufsichtsrat von einer kleinen Tochtergesellschaft, also ein Joint Venture zwischen einem britischen Konzern und uns, dem deutschen Konzern, in Norwegen. Und dort war ich der Nachfolger von dem Herrn, der dann das aufgegeben hat, weil er Vorstandsvorsitzender wurde. Und wir sind einmal gemeinsam, wo er mich da dann dort eingeführt hat, runtergefahren und sagte, Sie haben tolle Chancen, weil Sie wissen ja, bei uns der ganze Vorstand, das geht ja eh demnächst in Pension so ungefähr. Und ich habe dann gesagt, ja, wissen Sie, ich bin aber momentan gar nicht drauf aus, einen Vorstandsposten zu bekommen, weil ich das, was ich jetzt da mache, wirklich gut mache. Und wenn ich jetzt in den Vorstand hinaufkomme, dann verlieren Sie eigentlich 2 gute Leute. Der eine, der hier diese Sparte aufgebaut hat, und der andere, der im Vorstand nicht so gut ist wie vielleicht einer, der das wirklich gut macht, ja, der so vernetzt ist und so weiter. Mir hat das eigentlich viel mehr Spaß gemacht, diese Art von Direktarbeit mit den Kunden, mit den Technikern, mit den Konkurrenten oder gegen die Konkurrenten. Das war wirklich ein toller Job.
Sehr demütig. Das würden, glaube ich, auch nicht sehr viele Leute sagen zum Chef, dass sie eigentlich lieber dieselbe Position behalten würden.
Naja, ich glaube, es ist aber wichtig, ja, weil es ist wirklich, wenn sie so gut sind, dass man meint, so, und jetzt sollte man den dahin aufbefördern, das geht dann meistens oder oft so, ja, dass der hat gerade ganz einen tollen Job gemacht. Und dort haben sie jetzt auf einmal nicht den Nachfolger, und da wäre auch meines Wissens keiner gewesen, der das so hingekriegt hätte, weil ich ja da schon so viel aufgebaut gehabt habe, weltweit. Das kannst du nicht von heute auf morgen übernehmen. Also deswegen, also ich meine, das hat er ja auch nur so gesagt, ob er wirklich mich dann, ob dann wirklich was dabei daraus geworden wäre, weiß ich ja nicht. Das war dann eine komplette Neuorganisation und hat... Aber ich war damals halt der Meinung, lieber mache ich das, als dass ich da im Vorstand politisch mich da schlage.
Jetzt sind Sie quasi seit 1987 Leiter dieser Tanzschule. Sie haben ja auch 2 Kinder. Ich nehme an, die werden Sie wahrscheinlich auch sehr gut erzogen haben. Wie schaut es da aus? Wird das quasi jetzt weitergeführt in der Dynastie Ellmeyer? Wird die Tanzschule dann übernommen von Ihren Kindern? Wie ist da der Plan? Gibt's da schon?
Leider nein. Beide sind sie sehr glücklich in ihrer Arbeit und in ihrem Job. Und ich will sie auch da nicht überreden oder irgend sowas.
Bringt doch nichts. Ja.
Und deswegen wird das also nicht stattfinden. Das passiert ja oft. Aber ich bin natürlich jetzt 3. Generation und das ist schon ein Vorteil, überhaupt keine Frage. Aber schauen Sie, als mein Großvater gestorben ist, haben viele Leute geglaubt, das ist das Ende der Tanzschule Ellmeyer. Das war 1966. Und danach hat ja der Herr Hissek die Leitung, die operative Leitung hier übernommen, und mit meinen Eltern, die ja nie Tanzlehrer waren oder sich da auch dafür interessiert haben, aber sehr viel ringsherum gemacht haben. Man unterschätzt das ja, was so absolut, da noch alles zu tun ist. So im Hintergrund müsste man nicht unbedingt auch noch Tanzunterricht und Bälle eröffnen. Aber das hat also diese Situation war auch so, dass das also wirklich gut weitergegangen ist. Und dann habe ich den nächsten Übernahme wieder gemacht, die nächste Übernahme gemacht. Also wir werden das sicher auch weiter in die Zukunft führen können. Momentan haben wir natürlich eine Situation, wo man wirklich nicht weiß, was auf uns wann zukommen wird.
Vielleicht wird es dann das Enkel, das übernimmt.
Das Enkel wäre an sich eines davon ideal. Die ist erstens einmal ein Pferdenarr und zweitens
würde sich gut anpassen.
Und zweitens tanzt sie gerne und Ballett und alles Mögliche. Und ich habe schon oft gesagt, du, ich habe eine Tanzschule, da kannst du den Pferden in die Stall hineinschauen. Das kann man nämlich von hier, sieht man in die Boxen. Und gleichzeitig tanzen. Aber sie lebt halt in Köln. Also es ist halt natürlich.
Naja, wer weiß, das ist ja nicht aus der Welt.
Naja, ist nicht aus der Welt, aber das ist, ich bin jetzt 75 und sie ist 10.
Ja.
Und da müsste ich also schon noch ordentlich lang.
Müssen Sie mindestens noch für sie die Stellung 7 Jahre halten. Oder so, oder 8 Jahre noch durchhalten, bis dann die Enkelin.
Aber ihre Energie, mache ich mir keine Sorgen.
Nehmen wir auch nicht.
Hoffen wir
es. Am Ende,
noch,
ja?
Mich würde noch interessieren, es ist ja Corona-bedingt natürlich jetzt ein Jahr kein oder ganz wenig Tanzmöglichkeit vorhanden gewesen.
Ja.
Glauben Sie, hinterlässt das in irgendeiner Art und Weise einen Knacks bei uns oder werden wir dann sofort wieder loslegen, sobald es geht?
Ich bin überzeugt, wir werden sofort loslegen, wenn es geht. Also was ich so alles höre und gestern wieder x Anrufe, ich habe momentan, wie Sie hören, alle Telefone von der Tanzschule sind auf mich gestellt. Und gestern hat irgendjemand verlautbart, es gibt keinen Termin für einen bestimmten Kurs, der sehr beliebt ist, woraufhin ich gleich Anruf bekommen habe, sage ich, im Moment, es gibt bestimmt, sobald wir können, wieder, nur wissen wir halt jetzt noch nicht, wie das dann sein wird, weil momentan oder bis jetzt war es so, 2 Anfängerkurse, ein Silberkurs, ein Goldstar-Kurs an einem Nachmittag, an diesem speziellen. Es kann gut sein, nachdem jetzt 1,5 Jahre niemand tanzen konnte, dass wir das irgendwie ganz anders aufbauen müssen.
Weil die Goldstandard, die werden nicht vom Himmel fallen quasi.
Ja, und da gibt's ja viele Dinge, wo man das anders organisieren muss, aber wir werden natürlich Tanzkurse machen und das wird, sobald wir wieder dürfen. Also das ist, glaube ich, keine Frage.
Damit dieses Haus hoffentlich wieder mit Leben und mit Energie gefüllt wird.
Man muss ja auch sagen, wir haben ja Ende September war ich wirklich der Meinung, wir müssen jetzt die Reißleine ziehen, weil ohne Einnahmen muss ja immer vorausplanen. Ja, wie lange habe ich Kündigungsfristen? Wie lange kann ich noch die Miete wenigstens zahlen? Weil wenn Sie die Miete nicht mehr zahlen können, verlieren Sie den Standort auch noch. Und das wäre natürlich hier ein wirkliches Drama, weil das ist, glaube ich, schon ein wesentlicher Teil, obwohl unsere Tanzschule nichts wahnsinnig Luxuriöses ist, wie Sie gesehen haben.
Aber es ist ein ehrenwertes Haus. Also wenn man reingeht, man spürt gleich die Atmosphäre und man spürt das da schon.
Es ist halt Tradition auch. Ja. Ja, die Familien und immer wieder. Ich habe so einen Spruch bei der Begrüßung. Ich begrüße immer alle Jugendlichen, erste Tanzstunde und sage dann zu ihnen und dass, Sie wissen ja, Generationen vor Ihnen haben hier die Tanzkurse genossen. Jetzt liegt diese Zeit vor Ihnen, genießen Sie sie auch so in diesem Stil.
Am Ende von Frühstück mit Bier machen wir immer noch einen kurzen Word-Rap. Wir machen kurze Fragen, kurze Antworten.
Bier Word-Rap.
Mein Lieblingstanz.
Walzer, Wiener Walzer.
Mein Lieblingsanzughersteller.
Wäre Knische, wenn man das immer leisten könnte.
Musik bedeutet für mich?
Gehört zum Leben. Also ohne Musik, und zwar verschiedene Arten, also Tanzmusik und klassische Musik und Beatles. Also es gibt sehr, sehr viele verschiedene Musikarten, die ich wirklich liebe. Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Teil. Und ich glaube auch für die Menschheit ein ganz wesentliches Element. Das brauchen wir.
Und mit dieser Dame möchte ich gerne ein Duett tanzen.
Ein Duett tanzen?
Beziehungsweise einen Tanz tanzen, sagen wir so.
Mit dieser Dame. Nur mit Nicole Hansen würde ich gerne mal wieder einen Walzer tanzen.
Sehr gut. Wen hätten Sie vielleicht gerne noch als Tanzschüler?
Als Tanzschüler? Also ich finde jeden, der gerne tanzt oder herkommt, wir sind ja sowieso offen für alle, wen ich gerne als Tanzschüler hätte.
Wer was nötig hat.
Nötig haben viele. Ich selber bin ja auch ziemlich aus der Übung. Ja, wir haben ja, also Sie wissen das ja bestimmt, wenn man so lange nichts macht, dann muss man sich wirklich wieder einüben.
Wir werden jetzt dann noch einen Walzerschwung unten üben in den heiligen Hallen und sagen vielen, vielen Dank für dieses Frühstück mit Bier mit Ihnen und hoffen, dass wir bald wieder dieses Haus mit Leben füllen können und vielleicht einmal eine Runde tanzen können mit Ihnen.
Ja, also das hoffe ich auch sehr. Vielen Dank für den Besuch und entschuldigen Sie die Fauxpas. Die Fauxpas, die Sie kein Problem draußen gehört haben. Mein neues Handy ist noch, folgt noch nicht, ist noch nicht so auf Benimm getrimmt.
Überhaupt kein Problem. Dankeschön.
Frühstück mit Bier.